Einige von euch unterstützen Vrindt per Überweisung. Dummerweise macht meine alte Bank dicht und ich habe eine neue Kontonummer. Die findet ihr auf vrindt.de. Danke für eure Unterstützung.
Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum März 2023, Ausgabe der Flaschen, die ein bisschen später kommt. Ist eigentlich, haben wir verschoben, weil ich Covid hatte oder weil du Covid hattest?
Ich hatte Covid.
Du hattest Covid, dann hatte ich vor dir Covid, ne?
Ja, genau.
Okay, die ein bisschen später kommt, weil Christoph Covid hatte. Hallo Christoph.
Hallo Holger.
Wie geht's dir?
Nicht besonders.
Oh.
Weil ich hatte ja Covid, so bis 5. März war ich wieder freigetestet. Dann okay. Habe ich geguckt, dass ich mich also letzte Woche dann langsam erhole. Mhm. Bin dann an die Ostsee gefahren mit Familie. Eigentlich, hier sind ja Ferien in Hamburg, diese komischen Hamburger Skiferien. Die wollten wir eigentlich dazu nutzen, in die Auvergne zu fahren, weil ich dort beruflich zu tun gehabt hätte. Und dann hätte wir das irgendwie miteinander verbinden können, was wir sonst eigentlich zeitlich nie schaffen. Aber diesmal hätte das geklappt, wenn ich nicht Covid gehabt hätte.
Ach, schade.
Ja, stattdessen sind wir dann 3 Tage an die Ostsee gefahren und da ging es mir richtig gut bis Sonntag und jetzt hat mich irgendwie so eine volle Erkältung erwischt.
Ah, nee.
Ja. Ja.
Das heißt, du kannst jetzt auch noch keine Aussage über deinen Long-Covid treffen, ob das jetzt irgendwie schlimmer geworden ist, besser geworden ist oder so.
Ja, ich hatte tatsächlich Freitag, Samstag, wir waren viel an der frischen Luft.
Ja.
Ich bin ziemlich viel, also wir sind langsam spaziert mit Pausen und so, das ging aber sehr gut.
Mhm.
Besser als vorher, würde ich sagen. Und da hatte ich so das erste Mal das Gefühl, das könnte vielleicht jetzt nach der zweiten Covid-Infektion besser sein als vorher. Und nee, das kann ich jetzt nicht lassen. Ich habe jetzt Christen, tatsächlich jetzt wieder 3 Tage nicht, im Bett gelegen.
Das ist echt, Scheiße.
Ja.
Das ist ja wirklich scheiße.
Ja, und ich muss am Samstag zur Prowein für 4 Tage und das wird ein Heidenspaß, ja.
Aber wie soll denn das gehen? Du musst doch da auch probieren und so schmeckst du überhaupt
nicht. Ich muss vor allen Dingen auch Veranstaltungen moderieren.
Ach du Scheiße.
Naja, sonst würde ich jetzt gar nicht fahren.
Du weißt ja, was man da macht. Weißt du, was Gesundspritzen bedeutet?
Gesundspritzen.
Das hatte ich ja mal, ne? Bin ich irgendwie Weihnachten von bei meinen Eltern gewesen, bin zurückgekommen, hatte zwischen Weihnachten und Neujahr 2 Sendungen abends, Blue Moon. Talksendungen. Also kannst du nicht einfach nur Platten spielen, sondern musst reden. Und meine Stimme war weg. Also weg.
Ja.
Ich war so heiser, ich habe so gesprochen. So.
Oh Gott.
Und dann bin ich zu meinem Arzt, hab gesagt, ja, ich habe Probleme, die Stimme ist weg und ich muss Sendung moderieren und so weiter. Und er hat auch gesagt, ja, nee, gehen Sie ins Bett. Also ich gesagt, nee, geht nicht. Es gibt niemanden, der das machen kann. Es sind alle weg. Ich kann das machen. Oder es läuft irgendein Band mit Musik und the show must go on. Das geht so nicht. Dann meinte er, ja, ich guck mal. Der war halt Internist. Und ruft irgendwie einen Kollegen an und sagt, ja, Tag, Kollege, ich habe hier einen Wahnsinnigen sitzen. Der hat keine Stimme. Ich habe hier einen wahnsinnigen Radiomoderator sitzen. Der hat keine Stimme, will aber heute Abend und morgen Abend oder morgen und übermorgen, weiß ich nicht mehr so genau, Sendungen moderieren. Und was macht man denn da? Mhm. Aha. Und hört so in den Hörern, aha, aha, ach, na das ist ja eklig, aha, ja okay, und legt auf und ich denk so, wie, was ist eklig, krieg ich jetzt einen Einlauf oder was ist jetzt hier los? Und dann sagt er, naja, der Kollege hätte ihm geraten, so und so viel Milligramm oder Milliliter oder was auch immer, Cortison intravenös, das würde er mit den Opernsängern auch immer machen.
Und ich so, oh, okay.
Das ist also das Gesundspritzen. Sagt er, ja genau, das ist Gesundspritzen. Cortison intravenös, dann geht das alles weg.
Mhm.
Er hält's auch 2-3 Tage durch und danach fällt's halt um. Mhm. Aber du hast halt die Aufführung geschafft irgendwie.
Okay, okay.
Und meinte, aber das machen wir nicht und hat mir dann so einen Cortison-Inhalator mitgegeben und meinte so, und das überdosieren wir jetzt mal schön. Jetzt, ne, sobald sie aus der Apotheke kommen, nehmen sie mal so schön 4-5 Hübe damit. Und es hat tatsächlich funktioniert.
Ja.
Ja, also lass dich gesund spritzen, dann geht das.
Ja, mal sehen. Also ich meine, ich habe ja noch Stimme und ich habe jetzt heute das Gefühl, dass es ein bisschen besser ist als gestern und mal sehen. Also jetzt habe ich ja noch 2 Tage und Samstag muss ich jetzt auch noch nichts selber sagen. Also ich hoffe mal. Und im Zweifelsfall mache ich das dann, ja.
Ja, genau. Geben Sie mir Cortison intravenös. Ich kann es gebrauchen. So,
wir machen ja eine
Weinsendung.
Genau, wir fangen an mit Miranius 2021 von den Cellar Credo.
Das ist der Marco. Ich habe hier wieder Manschetten drum, weil ich vergessen hatte, die zu kühlen.
Ah, okay.
Schon.
Ja, das Schöne ist, glaube ich, die kann man auch gut ein bisschen wärmer trinken. Das macht denen eigentlich gar nichts.
Stimmt, aber ich habe sie trotzdem mal runtergekühlt. So. Ja. Miranius.
Und wir sind
gestern Abend tatsächlich aufgemacht, wie du gesagt hast. Was mir ja oft misslingt. Und ich hab dann gestern Abend, ich hatte gedacht, so immer schütze mal nicht weg, sondern trinkst den Schluck. Die waren frisch geöffnet, schon sehr, sehr gut. Alle drei waren die schon sehr interessant. Ich bin jetzt sehr gespannt.
Ja, wir hatten das ja im letzten und eigentlich auch im vorletzten Jahr schon häufiger spanische Weine, vor allen Dingen auch spanische Weißweine, weil ich halt finde, das ist wirklich eins der spannendsten Weinländer im Moment ist und gerade auch für Weißweine, wofür Spanien ja lange Zeit überhaupt nicht bekannt war. Ja.
Obwohl einer meiner ersten Weißweine, den ich in größeren Gebinden gekauft habe, als ich das Trinken, als du mich ans Trinken gebracht hast, war ja von dieser spanischen Händlerin Silkes Weinkeller.
Ja, ja.
Und da gab es einen Weißwein von Telmo Rodriguez, der hieß.
Ah, ja.
Haben wir auch schon mal
drüber geredet. Nee. War das Baga Weiß?
Nee, nee. Der war Weißwarer, aber wie hieß denn der? Komm ich noch drauf, ich google den mal.
Ich meine, das wäre so ein Rueda gewesen.
Genau, aus der Rueda kam der, genau, oder aus dem Rueda, ja. Ich guck mal, ob ich ihn finde.
Ja, ja. Genau.
Also ich habe sehr früh schon spanische Weißweine gekannt, ja, dann waren die noch in kleinen finnischen Clubs, wurden die da noch ausgeschenkt.
Der hieß nicht Baga, sondern Baza.
So, Baza Blanco, ne? Genau.
Genau, und Rueda, es war auch eines der ersten Gebiete neben Rias Baixas, die tatsächlich bekannt geworden sind für ihre Weißweine.
Ja.
Das hat halt so angefangen dann in den 70er Jahren, als die temperaturkontrollierbaren Edelstahltanks aufkamen. Ne?
Aha.
Vorher hat man in der Rueda und auch eben in Rias Baixas vor allen Dingen eher so sprittigere, oxidativere Weine gemacht. Also so ein bisschen so in der Sherry-Manier, ne?
Mhm.
Also das war sozusagen der klassische spanische Weißwein. Auch in der Rioja ist eigentlich der klassische Weißwein ein Wein, der eben sehr lange im Fass liegt und dann irgendwie so nach 10-12 Jahren rauskommt, dort wieder aus dem Fass rauskommt, abgefüllt wird. Also frische, junge Weißweine waren eben überhaupt nicht typisch für Spanien. Und das hat sich tatsächlich seit dieser Zeit verändert. Mhm. Und jetzt haben wir ja heute zwei. Einmal, mit dem wir anfangen, der ist aus dem Penedès, das ist ja so bei Hinterland von Barcelona. Der Erzeuger ist bekannter unter dem Namen Recaredo, ist einer der besten Cava-Erzeuger in Spanien. Die Cavas,
wenn ich kurz mal anmerken darf, hatten wir ja auch lange nicht, ne? Schon Weinchen. So, ja, mal gucken, ob es gute Cavas gibt.
Ja, das könnten wir auch mal wieder machen. Denn es gibt ja gute Cavas und die sind ja auch immer noch vergleichsweise, also wenn man jetzt schaut, Champagner ist ja unfassbar teuer geworden.
Ja.
Cava ist halt ein wirklich anderer Schaumwein. Er hat wirklich wenig mit Champagner zu tun. Also die kann man eigentlich auch nicht verwechseln, aber es gibt halt wirklich auch sehr schöne Exemplare, auch immer noch für vergleichsweise kleines Geld. Und Recaredo gehört auf jeden Fall dazu. Die machen halt wirklich noch Cava, also die heißen nicht mehr Cava, interessanterweise. Die haben sich mit einigen anderen Erzeugern zusammengeschlossen zu einem Verband, der sich Copinat nennt, weil die der Meinung sind, dass der Begriff Cava einfach ausgelutscht ist von diesen großen Erzeugern.
Freshnet und so, ne?
Ja. Ne, so restsüßes Zeug hier machen, ne? Freshnet und so.
Ja.
Die wiederum auch sehr gute Cava machen, aber die kriegt man hier halt kaum, ne? Das ist so.
Ach. Also das ist dann so ein bisschen wie, es gibt auch guten Rotkäppchen-Sekt, aber den hat auch noch nie jemand getrunken, ne?
Ja, ich glaube, den hat man wirklich noch nicht getrunken.
Ach so, okay.
Bei Freshnet, wenn du in Spanien bist, dann kriegst du da schon auch echt gute Füllungen.
Okay.
Aber die machen halt vor allen Dingen eben diese Millionenabfüllungen und da waren dann die wirklich guten Erzeuger, von denen es auch echt eine ganze Menge da gibt, die waren irgendwann einfach zu frustriert darüber und haben gesagt, nee, wir nennen uns jetzt nicht mehr Cava. Es gibt jetzt so zwei andere Varianten. Die eine heißt Copinat und die andere nennt sich Classic Penedès.
Christoph, das ist doch wohl jetzt Grund genug, eine Cava bzw. Penedès-Sendung zu machen.
Auf jeden Fall. Machen wir.
Ha.
Ja. Und Recaredo ist halt, also die machen wirklich selbst den einfachsten Cava, ich weiß nicht, was er bei denen kostet, 15, 17, 18 Euro, die machen alles von Hand.
Oh.
Die lassen alle Cava eigentlich, glaube ich, 5-6 Jahre irgendwie auf der Flasche reifen. Die werden alle unter Kork gereift, ja, was auch total selten ist. Meistens wird ja eben unter einem Kronkorken gereift und dann werden die alle von Hand degorgiert sozusagen. das schon beeindruckend. Hm. Und die haben eben auch ein kleines Weingut für Stillweine. Und das ist der Einstiegswein sozusagen ist der Miranius, benannt nach dem Fuchs, der vorne drauf ist. Der fast schon aussieht wie so ein Wüstenfuchs.
Ist das die Fuchsart oder heißt der Fuchs Miranius, weil er auf dem Weingut
Fuchsart,
wohnt?
Glaube ich. Also die nennen den dort, das ist schon eine besondere Fuchsart, die man dort in den Weinbergen aber findet tatsächlich. Ja.
Ja. 13 Euro die Flasche? Kannst du jetzt auch nicht meckern.
Nö, das finde ich auch. Ne? Und das ist alles komplett Bio. Die haben also, das ist ein kleines Weingut, die haben irgendwie, glaube ich, 8 Hektar. Mhm. Das liegt relativ hoch, also Alto Penedès nennt sich das, also das hohe Penedès, so 400 bis 600 Meter. Mhm. Also man hatte immer noch diesen mediterranen Einfluss, aber es wird halt im Allgemeinen dann auch schön kühl. Und die klassische Sorte eben dort ist ja der Xarello. Das ist ja auch die wichtigste Sorte für Cava, also für Schaumweine in der Ecke. Dazu gibt es dann noch Perelada und Macabeo als weiße Sorten. Normalerweise ist der Miranius eigentlich ein 100%iger Xarello. Und der wird von Hand gelesen. Mhm. Dann kommen die Trauben in den Keller und kriegen so eine etwas längere Maischestandzeit. Also man kann ja Weißweintrauben direkt pressen oder irgendwie 6, 12, 18 Stunden sozusagen auf der Maische belassen, in der Presse, ne? Und dann eben langsam runterpressen. Und hier waren es, glaube ich, irgendwie anderthalb Tage.
Ja, darum ist er ein bisschen orange auch, ne? Also farblich.
Genau, kriegt er so eine leicht etwas stärkere Farbe.
Ja.
Ja, und dann spontane Vergärung und Ausbau dann im zu einem Teil in Betoneiern, zum anderen Teil eben in alten Holzfässern, also ohne geschmacklichen Holzabdruck. Ne?
Ja. Ich rieche sehr, also ich rieche fast nichts. Also das hatte ich gestern Abend auch schon, dass er in der Nase so gut wie gar nicht vorhanden ist bei mir.
Also ich finde, ich rieche auch nur eingeschränkt, aber was ich kenne den Wein ganz gut auch, ich habe den schon ein paar Mal getrunken. Was ich hier jetzt schon rieche, ist so das Wachsige von der Quittenschale, finde ich, wenn man so auf der Quitte riecht und Äpfel, so wirklich auch Apfel mit Schale.
Ach, boah, so tief trinke ich da nicht rein, ne.
Ja? Ein bisschen grüne Pflaumen auch, also wirklich auch so ein bisschen, also diesen Schalenkontakt, finde ich, den riecht man hier schon.
Vielleicht habe ich ihn doch zu sehr runtergekühlt, kann auch sein.
Ja, es kann sein, ne? So ein bisschen Kräuter, so ein bisschen Herb, so ein bisschen Gestein, finde ich, ist dabei. Das ist
aus dem Chat kommt auch Apfel-Eisbonbon, Quitte, etwas Salziges. Und Sven schreibt, ich rieche was ganz leicht frisch-fischiges. Das hatte ich gestern Abend auch, dass ich dachte, Fisch. Ja. Also auf irgendwie habe ich gedacht, ein Fisch dazu.
Ja, ich finde auch, es ist so ein, ich hatte so ein bisschen Austernschalen in der Nase. Aber Fisch ist es noch eher vielleicht tatsächlich. Ja.
Na, wie die kühle frische Theke in der Metro eine Halle entfernt. Darum finde ich Austernschalen gar nicht so verkehrt, weil Austernschalen ja auch mehr nach Stein als nach Fisch riechen.
Ja, genau. Ne? Genau. Ja.
Ja. Ich trink mal.
Und ich finde ja, er hat auch so ein bisschen was von Heu. Kannst du das nachvollziehen?
Nein, überhaupt nicht. Okay. Bei mir ist in der Nase, kommt fast nichts an. Nee. Wahrscheinlich ist er echt zu kalt, ich Idiot.
Ja, naja. Kann sein.
Aber dafür ist er, im Mund ist er schön. Hab ich gestern Abend auch schon gedacht, so, boah, sind die schön.
Mhm. Ja, das finde ich auch. Das ist ein sehr... Mhm. Das ist auf eine angenehme Weise, finde ich, ein sehr feiner und zarter Wein und hat eben trotzdem diesen feinen Gerbstoff mit dabei, also diesen Extrakt von der verlängerten Maischestandzeit.
Auch genauso, dass er mich nicht nervt, also genauso, dass er nicht pelzig wird.
Ja. Ich finde, hat wieder dieses Mürb-Apfelige, finde ich, so leicht mit drin.
Ich finde auch das Salz, also ich finde auch was Salziges, salzig frisch, was auch in der Nase offensichtlich bei einigen im Chat war, ja.
Ja, finde ich auch.
Auch im Mund.
Mhm. Ja. Und es ist halt so ein richtig agiler Wein, der ist so schön lebendig am Gaumen, ne? Saftig, lebendig, aber er bleibt immer auf dieser, finde ich, auf dieser feinen, eher zarten Art und Weise. Also der drängt sich nicht nach vorne irgendwie, aber es ist sehr, sehr klar in sich irgendwie.
Ja, das ist ein bisschen kurz, finde ich ihn. Hm?
Na, dann ist er vielleicht immer noch zu kalt. Also ich finde ihn nicht.
Ja. Also bei mir, also
bei mir bleibt er eigentlich recht lange am Gaumen,
okay,
finde ich.
Okay, also kein Wein für zum Runter, also interessant. Nee. Also ein warmer Sommerwein eventuell.
Ja, also warm. Also
was du ohne weiteres dann auch auf dem Balkon stehen lassen kannst und nicht die ganze, ja, Zeit die Krise kriegst, weil es warm wird.
Ja.
Das könnte man mal.
Ja, ja, finde ich, genau, das würde ich unterstreichen. Ja. Und ich finde es einfach in der Preislage finde ich es einfach einen total schönen Wein, muss ich sagen. Es ist also dieser leichte Gerbstoff, diese Art der Saftigkeit und der Frucht.
Grauenhaft.
Ja,
das also ganz böse.
Also kannst du total gut, weil das,
kannst du überhaupt nicht aufhören zu trinken. Also
ja. Ne? Ja, genau. Es ist so Lip-Smacking, irgendwie mundwässernd.
Wahnsinn, ja. Was du ja übrigens versäumt hast, ist dazu zu schreiben, was ich essen soll.
Ja, das stimmt. Das ist mir auch heute erst aufgefallen.
Mir und, auch.
Und ich dachte, also weil das halt alles im Prinzip ja Küstenweine sind, passt es halt schon irgendwie auch ganz gut. Ich habe tatsächlich vorhin gekocht und weil man so mit seiner Freundin vorbeigekommen ist und mein bevorzugter Fischhändler heute auf dem Markt war. Und ich habe ein bisschen Ceviche gemacht. Also, ne?
Ich habe eine Dose sehr Thunfisch gepasst. Aufgemacht, in der Hoffnung, dass du sagst, man könnte Fisch dazu essen.
Ja, würde ich auch sagen.
Habe ich mir eine von meinen Thunfischdosen, die ich war wieder bei Maître Philippe einkaufen, glücklicherweise.
Da ja, ich glaube, das geht eigentlich selbst beim Rotwein, glaube ich, sogar noch.
Mhm.
Weil das einfach auch so ein atlantischer Rotwein ist und so eine Säure hat, die glaube ich auch ganz gut funktioniert mit Fisch. Also gerade wenn es so ein bisschen mehr so Richtung, also ich hatte jetzt Adlerfisch, das kann man ja auch wirklich als Steak braten, wie Thunfisch eigentlich.
Habe ich noch nie gehört.
Ah, okay.
Ich bin echt so ein Banause, naja.
Banause. Ja.
Ich habe also für die Kulinarik-Ecke dieser Sendung habe ich auch was mitgebracht. Und zwar habe ich zwei Dinge, also hast du schon mal von Tartiflette gehört?
Ja.
Kannte ich nicht. Und klingt ja so und sieht auch so aus, als wäre das ein jahrhundertealtes französisches Gericht, was es nicht ist. Sondern es ist ein Marketing, eine Marketingerfindung. Und zwar vom irgendwie Marketingverband der Reblochon Käsehersteller. Innung.
Genau, also so. Savoy, ne?
Genau. Und waren bei Freunden eingeladen zum Abendessen und es gab halt Tartiflette, so was halt ganz geil ist, ne? Wie Wein auf dem Tisch, was Robustes, Rustikales auf dem Tisch. Tartiflette, für alle, die es nicht kennen, könnt ihr auch googeln, besteht aus Kartoffeln, also Kartoffelscheiben. Die werden aufeinander geschichtet, dann wird das Ganze mit einer ordentlichen Reblochon-Decke abgedeckt, dann kommt Weißwein drauf, Zwiebeln sind noch drin, dann kommt das Ganze in die Bratröhre und dann sickert das einmal so durch. Und ist echt mächtig und aber sehr, sehr geil. So. Habe ich gedacht, oi, das ist lecker. Das gehört zu den mächtigsten Sachen, die ich so gegessen habe bisher oder in der letzten Zeit zumindest. Und war dann auch entsprechend vollgefressen, weil ich nicht aufhören konnte und so. Und am nächsten Tag waren wir dann bei anderen Freunden zum Essen eingeladen, also zum Geburtstag, und da war halt, wir hatten so ein paar Salate standen da rum. Und die eine Freundin, die ist Ukrainerin und oder stammt aus der Ukraine, hat entsprechend Vorfahren in der Ukraine und in Russland und hat einen Salat gemacht, den sie aus Russland irgendwie mitgebracht hat. Das Ding war so heftig, dass ich einen Lachflash gekriegt habe, als ich mir die erste Gabel in den Mund gesteckt habe. Davon. So heftig war das. Das Ding heißt anscheinend jüdischer Salat. Keine Ahnung warum.
Jüdischer
ja. Salat und besteht zu gleichen Teilen aus geriebenem Käse, hartgekochten Eiern und Mayo. Punkt.
Okay, krass.
Ich dachte, ich werde bekloppt, als ich das, aber es ist total lecker. Und das Ganze wird gewürzt im Wesentlichen mit einer Knolle Knoblauch.
Ah ja.
Also das war ein Kilo Käse, ein Kilo Ei, ein Kilo Mayo und eine Knolle Knoblauch. Super. Das war wirklich grandios, das Zeug.
Wahnsinn.
Also, ja. Ich weiß nicht, also wenn man so auf die Schnelle jüdischer Salat googelt, wird's, also da ist immer alles gesund. Das kann es also nicht gewesen sein.
Doch, ich habe an dritter Stelle steht hier bei Koch, die zweite Stelle, Kochbegegnung im WordPress.
Ach.
Für 15 bis 18 Personen, 1,2 Kilo geriebener Käse. weiche, sahnige Sorte, drei Knollen. Knoblauch, ja. 6 Eier, 3 Möhren, 1 Glas Mayonnaise, frische Kräuter. Nee.
Möhren waren da nicht dran. Da waren,
nee, Möhren ist zu gesund.
Möhren ist zu gesund.
Verstehe ich.
Da war nicht, also Möhren ein bisschen, es war weniger Knoblauch, aber dafür mehr Eier. Also es war halt wirklich zum gleichen Tag, 1-1-1, gedrittelt. Und dann ist natürlich das Problem, Mayonnaise ist ja eigentlich auch Eier. Also eigentlich war es ein Eiersalat mit Käse.
Ja, Wahnsinn.
Wenn wir ehrlich sind, war es ein Eiersalat mit Käse. kann ich aber wirklich nur empfehlen. Das muss ich unbedingt mal machen. Das war so super. Ich habe auch den ganzen Abend davon gegessen. Ich bin immer wieder hingegangen. Nibbel. Echt toll.
Sehr schön.
So.
Ja.
Und nu?
Ja, also Zeller Credo. Ich finde so insgesamt, ich glaube 5-6 Weine machen die eben, alles weiß, alles im Wesentlichen eben Xarello, also ein Pet Nat und 5 Weißweine. Im Wesentlichen Xarello sozusagen aus verschiedenen Lagen, so immer so ein bisschen unterschiedlich gemacht, auch mit den Maischestandzeiten und so. Und ich finde den einen wie den anderen echt total schön. Also es ist finde ich echt eine gute Einstiegssache. Oder überhaupt einfach einen schönen, für sich genommen schon einen total schönen Wein. Und für einen mediterranen Wein sowieso, weil die einfach auch so eine schöne Säure in den Wein reinbringen. Also man merkt schon irgendwie, dass es so ein bisschen höher liegt. Und ja, genau. Also gefällt mir irgendwie immer wieder. Und ich trinke mich auch nicht müde dran. Das bleibt irgendwie immer immer lebendig und kann man eigentlich überall auf den Tisch stellen, finde ich.
Wie ist denn der, hast du den schon mal länger offen gehabt?
So, ja, kannst du gut.
Kannst du gut.
Ja, ja. Also okay. Der ist total stabil auch eben.
Okay.
Ich denke auch durch die Maischestandzeit klappt es ganz gut. Insgesamt eben wenig geschwefelt. Ja, aber sehr stabil. Ja. Und man merkt irgendwie auch, wenn die Flasche leerer wird, das ist eine Leichtflasche. Ja. Also es ist alles irgendwie biologisch nachhaltig gemacht. Ist echt ein guter Laden.
Leichtflasche. Ich habe das gesagt, das ist halt eine Weinflasche. Also.
Nee, die ist leichter. Merkst du auch nachher beim Chion, der ist auch vergleichsweise leicht.
Ist das der nächste, den wir nehmen?
Nee, der nächste ist der mit dem Vogelkopfmann.
Vogelkopf.
Marco.
Ach, der mit dem Arsch. Mit dem Scheißverschluss. Also wirklich, da habe ich mich richtig drüber aufgeregt.
Du drehst einfach den Weinflaschenöffner da, also die Spindel da rein und ziehst es mit dem gelben Zeugs hoch.
Ja, habe ich dann auch gemacht, aber dann blieb trotzdem so viel am Rand überstehen. Also ich musste dann trotzdem hinterher nochmal mit dem Messer vorsichtig den Rand wegmachen, damit das nicht, also da habe ich echt gedacht, Leute, wenn ihr schon Wachs drüber macht, was völlig überflüssig ist, dann ne, dann macht wenigstens hier Dingens.
Ja.
Dann macht's wenigstens so, dass man es ordentlich abpiddeln kann. So, das meine ich. Marco heißt der. Marco.
Ja, Marco.
Marco
Gure Abassoak.
So, ich nenne ihn nur Marco.
Wir gehen einmal vom Mittelmeer an den Atlantik.
Mhm.
Im Prinzip in die Bucht von Biscaya.
Da, jetzt bin ich sehr gespannt, weil der hatte so einen, gestern Abend hatte der noch das ist jetzt nicht so ein, als wär's ein Mousseux, aber kein Mousseux. Also hat er so ein brausiges Gefühl auf der Zunge gemacht. Das fand ich total spektakulär. Ich bin echt gespannt jetzt.
Na, und das ist auch typisch tatsächlich.
Okay.
Wir sind hier im Gebiet, in einem Gebiet, das nennt sich Chacoli.
Mhm.
Das ist eben im Baskenland sozusagen von der Rioja, also neben der Rioja eben in die Bucht von Biscaya. Und dort ist tatsächlich der typische Wein der Region ist der sogenannte Chacoli. So ein bisschen wie Vinho Verde tatsächlich. Also die Weine werden oft mit so ein bisschen Mousseux abgefüllt.
Mhm.
Es gibt weiße und rote, vor allen Dingen aber weiße. Und eigentlich werden diese Weine klassischerweise einfach und jung getrunken.
Mhm.
Ja. Also das ist tatsächlich direkt am Atlantik. Die stehen teilweise ein paar Meter über den Wellen.
Geil.
Es sind Rebsorten, die man hier sonst eigentlich nicht kennt oder nicht hat, ja. Also die Sorten hier sind Honda Ribisuri, Serratia und Ischiota Chicchia.
Nie gehört.
Nee, genau. Die wirklich auch eigentlich nur dort vorkommen und irgendwann mal vor langer Zeit entstanden sind in diesem ganzen Gebiet von der spanisch-französischen pyrenäischen Grenzregion. Mhm. Ja. Also Südwestfrankreich und Golf von Biskaya irgendwie, das passt irgendwie da zusammen. Da ist sehr viel, das ist auch wieder so einer dieser Jakobswege gewesen. Da war also immer viel los, da gab es immer viel Austausch auch auf den Wegen. Und dort haben sich dann irgendwann auch eben neue Rebsorten gebildet aus diesen Regionen. Und bis vor ein paar Jahren war dieser Chacoli eigentlich tatsächlich ein Wein, der fast ausschließlich in dieser Region getrunken wurde, weil er eben auch nicht so gemacht wurde, dass er länger reifen kann. Und mittlerweile gibt's halt ein paar Leute, so wie den Oscha hier, der eben auch in der Rioja und dort Weine macht, der sich eben gesagt hat, das muss ja auch anders gehen. Also die müssen ja auch was anderes können, die Rebsorten. Und können sie eben auch, ne? Also er hat es sozusagen von vornherein anders angefangen. Also er hat eine Grünlese gemacht, also ausgedünnt schon im Weinberg, wenn die, weil das dann auch eine Rebsorte ist, die sehr viel trägt. Und wenn man die nicht ausdünnt, dann werden die Erträge einfach zu hoch. Um einen guten Wein sozusagen zu machen. Das hat er also von vornherein schon gemacht. Und dann hat er eben so diese ganze klassische Sache gemacht, Spontangärung eben auch im Fuder und dann 10 Monate ausgebaut im Fuder und im Tank und auf der Feinhefe gelassen und so ein bisschen Batonnage, aber eben auch so ein bisschen oxidieren lassen, also nicht immer wieder nachgefüllt, so dass man, finde ich, so in der Nase eben auch so eine leicht oxidatives Cidre Chenin Blanc Note.
Ja, 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 ja. Batonnage, was war das nochmal?
Batonnage ist so Aufrühren der Hefe.
Ah, okay.
Mhm. Also nicht viel, aber eben so, dass er so ein bisschen mehr, also dass sozusagen der Wein auf der Hefe ausgebaut wird und dann immer mal wieder die Hefe aufgerührt wird,
so bisschen dass
der
Hefe Wein so ein bisschen mehr Hefe zu sehen kriegt. Ja,
ja, ja, genau.
Frucht ist da nicht, oder?
Nee, da ist nicht viel Frucht. Das ist da tatsächlich auch so Gestein, Salz. Ich finde auch, hier hat man wirklich was vom Meer, so was Jodiges in der Nase.
Mm, ja, stimmt. Ja. Jodig.
Hm? Also es gibt ja tatsächlich so einen Begriff mittlerweile dafür, ist Vinos Atlanticos. Das geht so diese ganze Küste vom Baskenland runter bis Rias Baixas, aber eben auch so diese Weine, die von den Kanarischen Inseln kommen.
Ja, ne? Da habe ich aber für den Namen habe ich vollstes Verständnis, genau. Das ist alles, genau. Da ist überall eine Brise mehr drin.
Ja, genau. Und das mag ich total gerne.
Das ist total geil. Ich finde das immer wieder irritierend auch.
Ja, weil, dass man das irgendwie so nachvollziehen kann. Ne?
Ja, und weil Wein dann am Ende doch irgendwie, man ist ja doch so auf so bestimmte Geschmacksrichtungen oder Arten geprägt und salzig ja. Frisch gehört nicht zu Wein. Also da muss ich auch mich auch immer wieder, es ist jedes Mal, dass ich denke, huch, ach ja, das gab's ja auch noch, ach toll. Aber es ist jetzt nicht so, was ich, ja. Guck mal, ob das auch im Mund hat. Boah.
Ja, ne?
Heiliger Strohsack.
Der hat sich auch von gestern nochmal deutlich weiterentwickelt.
Das aber schon, frag nicht nach Sonnenschein, ne? Das ist ja ein, also, bitterer Kräuterhonig. Und zwar so wie so eine bittere Orangenmarmelade, nur halt als Honig, also als Kräuterhonig.
Orangenblütenhonig.
Bitterer Orangenblütenhonig, ohne Orangen. Ja. Wow.
Ja.
Boah, also, wow.
Ne? Dann so ein bisschen so eine Süße von der Hefe, also von dieser aufgerührten Hefe tatsächlich, ne? Insgesamt aber trocken. Ich glaube, das hat 0,4 oder so Restzucker, also ist krass. Komplett trocken eigentlich, ne?
Das ist wirklich krasses Zeug jetzt.
Ja. Dann eben wird wieder dieses markante Salz mit dabei, was eben auch wieder so mundwässernd wirkt. Ja, war schon gut. Also die ganze Gegend irgendwie, eigentlich, ich bin da ja tatsächlich noch nie gewesen, aber eigentlich ist das Baskenland ja, man muss halt ein bisschen Geld mitnehmen, aber dann ist es, müsste es eigentlich die Erfüllung sein. Es gibt ja nirgendwo so viele Michelin ausgezeichnete Restaurants wie im Baskenland. Mhm. Es gibt auch nirgendwo so viele Leute, die in Kochclubs organisiert sind.
Das finde ich wieder interessant. Ein bisschen Geld mitnehmen, um Sterne fressen zu gehen, finde ich dann doch ein bisschen untertrieben. Weil das ist ja auch, das ist ja kaum noch bezahlbar alles.
Nee, also man kann ja, also das ist ja jetzt nur die Spitze. Es gibt halt extrem, also die Dichte an guten Restaurants ist halt extrem hoch und es gibt halt total viele einfache Restaurants auch, ja. Wo man sehr, sehr gut essen kann. Also dieses ganze Baskenland, also das ist ein Volkssport da, ne?
Ja.
Ich sag mal, die Hälfte, vielleicht sind sogar mehr als die Hälfte der Basken dort, also gerade in diesem Bereich, in dieser, dieser Biscaya-Bucht, sind in Kochclubs organisiert, ja? Die kochen
und auch
zusammen.
Nur Männer. Ne? Das ist ein Männerhobby, habe ich mal gelesen. Das
ist ein Männerhobby, ja. Vor allen Dingen, ja. Ja. Und klar, ne, und dann bildet sich natürlich, wo so viel Potenzial ist, da hast du dann eben dann auch tatsächlich diese Sternedichte.
Ja.
Aber eben insgesamt einfach eine hohe Dichte an Restaurants.
Ja. Das ist dann so ein bisschen, ich war mal in Saarbrücken und habe da auch einen Institutsleiter interviewt, der auch mit seinem Institut irgendwie so Weltmarktführer sozusagen ist. Und auch
Marktführer.
Ja, also da geht's um Computer Security, KI, you name it. CISPA heißt dieses Institut. Und der sagt halt auch, ja, und wir bauen hier halt gerade groß auf und so viele hunderte Arbeitsplätze werden wir neu und Forscher und Forscherinnen holen. Und ich habe auch gesagt, ja, aber sorry, Sie sind hier in Saarbrücken. Womit ködern Sie die Leute denn? Da meinte ja erstmal Grundstückspreise, also für das, was eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Kalifornien, kriegen Sie hier halt ein Anwesen fürs gleiche Geld. Und eins muss man auch mal sagen, jedes Restaurant hier ist gut und die guten Restaurants sind herausragend.
Mhm.
Fand ich auch interessant. Möglicherweise ist es dann da ja genauso, dann im Baskenland.
Ja, und man darf auch nicht vergessen, dass es halt nicht weit ist nach Frankreich. Und
ja.
Da hat man dann eben auch noch Restaurants und auch die Läden und so. Ne?
Dummerweise wohne ich am Arsch der Welt.
Ja,
und es dauert genau einen Tag länger, als es eigentlich nötig wäre, da mal hinzufahren. Und genau darum komme ich da nicht hin, weil ich diesen Tag hin und zurück nicht noch Zeit habe. Sehr ärgerlich. Und fliegen will ich halt nicht. Nicht dafür.
Ja.
Aber dieser Wein, der hat auch noch so eine... Hinten an der Seite der Zunge noch so ein bisschen so einen bitteren Druck noch oben drauf.
Ja, also, ja, ja, ja.
Also der
das
ist,
macht schon Spaß, ne? Das
ja, ist
schon
Hammer. Auch der ist fast also, anstrengend.
Ne? Mhm. Ja. Also man merkt dann auch natürlich, der ist ja fast doppelt so teuer oder 10 Euro teurer. Aber das merkt man dann auch nochmal tatsächlich in dem Wein. Ich meine, der Meranius ist für seinen Preis wirklich auch großartig, aber hier hast du dann doch nochmal eine Stufe mehr an Tiefe und Komplexität. Ohne, also du sagst, fast ein bisschen anstrengend, der hat auch ein bisschen mehr Alkohol natürlich.
18,5, ja.
Ne? Das kommt auch dazu, aber es ist halt trotzdem. Ich finde, er hat trotzdem auch so eine schwerelose Seite dabei.
Ne? Ja,
also nicht ganz, nicht komplett.
Genau.
Ne? Aber er hat trotzdem, da ist trotzdem sowas luftig Leichtes trotzdem noch mit dabei.
Aber gleichzeitig, und das ist, finde ich irgendwie, das ist wahrscheinlich auch das Anstrengende, gleichzeitig ist er halt auch total üppig, cremig. Ne? Was eigentlich ja gar nicht geht. Also das ist halt entweder Nivea oder irgendein Gel, aber nicht beides gleichzeitig. Also das ist schon. Super.
Ja, schon schön. Also das ist auch auf jeden Fall eine Entdeckung. Das ist ja irgendwie, das ist ja wieder über die Weinadresse und ich glaube, sie importieren das auch exklusiv.
Ja.
Da macht noch einige Riojas eben auch, also Rotweine, auch sehr gut. Ist jetzt preislich auch durchaus ambitionierter, aber er macht halt einfach gute Weine, finde ich. Also das muss man auf jeden Fall sagen. Ja, also es finde ich eine sehr schöne Entdeckung, die da gemacht haben.
Oh, sehr geil mit dem Fisch. Mm. Oh. Ich hab einen Thunfisch von Santa Catarina. Das ist so ein geangelter Thunfisch von den Azoren.
Ah ja. Den hatte ich letztens auch.
Und geil. Den mit Cuatro Pimientos, also 4 verschiedenen Pfefferarten. Und das sind halt ganze Pfefferkörner. Also ist halt Thunfisch in Öl und Pfeffer. Und das sind ganze Pfefferkörner. Das Öl habe ich abgeschüttet. So dass ich jetzt nur noch den Fisch und die Pfefferkörner habe und jetzt gerade eben Fisch und Pfefferkörner gekaut habe und dann einen Schluck von dem Wein und der kommt, also mit dem Pfeffer, versuch mal dir vorzustellen, wie der mit frischem Pfeffer, wenn du den kaust, kommt, also super. Also das ist wirklich echt eine Entdeckung.
Ich hatte das von denen mit Fenchel, ich liebe ja Fenchel. Und die machen eben auch diesen geangelten Thunfisch von den Azoren mit Fenchel von Santa Catarina. Ja. Und das finde ich auch richtig gut. Das mit dem Pfeffer habe ich noch nicht gehabt.
Das muss
ich
mir mal. Das ist. Ich esse gerade nur Pfefferkörner mit diesem Wein. Der. Jetzt, ich bin gerade sehr begeistert von. Das ist also wirklich ein fast ideales Pairing. In cool. Öl eingelegte Pfefferkörner mit diesem Wein. Ja, super. Super. Boah. Ja. Das ist ein Essensbegleiter. Den.
Ja, denke ich auch, weil er so viel. Ich glaube, der schafft auch viel, weil er eben auf der einen Seite eben diese Dichte hat und diese gewisse Opulenz Pfeffer. Und auf der anderen Seite eben das Frische und ja.
Der ist ein Weißwein, der gegen Pfeffer anstinken kann. Das ist schon mal
nicht schlecht, ja. Mhm. Ja. Ja, und auf der anderen Seite ist es einfach total schön, sozusagen diese Region dann, und das ist ja auch das Interessante an Spanien, finde ich, dass diese Regionen erwachen, ja?
Ja.
Das haben wir jetzt gleich nochmal bei dem dritten Wein eigentlich auch. Das sind ja auch teilweise lange Zeit bitterarme Regionen gewesen.
Ja. Und jetzt zahlen sie es uns heim.
Jetzt zahlen sie es uns heim. Genau. Ja. Aber jetzt kann man zum Beispiel eben diese wirklich ausschließlich regional vorkommenden Rebsorten eben auch behalten sozusagen oder schützen, dadurch, dass diese Regionen dann auch ein bisschen bekannter werden international mit diesen Weinen. Das finde ich schon toll. Und das ist halt beim dritten, ich gehe mal zum dritten über, ist es halt auch so.
Warte, so Marke, wie heißt denn der? Wo ist er denn? Wo ist er
Chion. Denn? Chion Cuvée Tinto. Gibt es auch nochmal in Weiß, den Chion.
Ah, da ist er.
Von Attis.
2018.
Und
12 Umdrehungen. Okay, jetzt bin ich gespannt.
Ja.
Mal was jetzt, Leichtes, ne?
Das ist dann vergleichsweise was Leichtes und dann und rot, also rot und leicht.
Ja.
Und eben wieder Vino Atlantico, aber eben aus den Rías Baixas. Rías Baixas, Baixas ist halt Baja, also die unteren, das sind sozusagen die unteren Buchten.
Ja.
In Galicien.
Ja.
Genau. Ja. Also wir sind jetzt in Galicien, also einmal sozusagen runter von der französisch-spanischen Grenze runter zur spanisch-portugiesischen.
Mhm.
Und also Rías Baixas ist sozusagen das letzte Gebiet, bevor es dann an den Minho kommt, das ist der Grenzfluss, und auf der anderen Seite ist dann Vinho Verde. Gebiet. Und im Vinho Verde Gebiet und in den Rías Baixas ist eigentlich die wichtigste Sorte der Alvarinho oder Albarinho.
Ja, genau, den kennen wir. Ne?
Als Weißweinsorte. Und ich glaube, in beiden Gebieten wird auch zu 95% Weißwein erzeugt. Und die Rías Baixas, also mit diesen Alvarinhos, war eigentlich die erste Region, glaube ich, spanische Region, die mit Weißwein hat von sich reden lassen.
Mhm. Reden,
oder machen.
Reden, machen, lassen, machen.
Machen, lassen. Ha.
Scheiße.
Ja.
Wenn man einmal aus dem Takt kommt bei diesen ganzen komischen, von sich hat reden.
Und das Ganze gehört mit ein paar anderen Regionen, die eben auch nach den Rías Baixas auch wieder bekannter geworden sind. Ribera Sacra zum Beispiel. Die gehören zu Galicien.
Aha.
Und Galicien war eigentlich lange Zeit das Armenhaus Spaniens.
Mhm.
Die sind ja so ein bisschen hinter den Bergen, also hinter den Galicien fängt dann die Hochebene an. Ja.
Mhm.
Da war einfach gar nichts los in dieser Region. Die war so ein bisschen abgeschnitten, die sprechen da auch eben eine eigene Sprache. Hier der große, wie heißt er, der große spanische Führer Franco, der kam auch aus der Ecke. Und
mein Gehirn hat gerade gemacht, Lonely Planet.
Der kam aus der Ecke und hat die auch schön klein gehalten tatsächlich. Also es gab immer so ein bisschen, wie in vielen Ecken Spaniens, auch so Unabhängigkeitsbestrebungen. Das hat er schön unterdrückt, ohne mit der Wimper zu zucken. Und im Prinzip haben die sich die ganze Zeit dort von Muschelanbau und Fischfang ernährt. Das machen die auch immer noch. Aber da ist halt dieser Weinaspekt dazugekommen und der hat halt wieder einen sehr großen Stellenwert bekommen. Aber tatsächlich ist erst so je nach Region, so in den letzten 10 bis 30 Jahren. Ne? Und Rías Baixas waren eben die ersten. Aber eben praktisch nur mit Weißwein, obwohl wahrscheinlich im 19. Jahrhundert noch es mehr rote Sorten wahrscheinlich oder beziehungsweise vielleicht sogar mehr Rotwein als Weißwein gab. Und dann gab es jetzt lange Zeit mehr oder weniger nur eben diese Alvarinhos.
Mhm.
Und die roten Sorten wären fast ausgestorben eigentlich. Ja. wenn es nicht wirklich nur zwei oder drei Weingüter gegeben hätte, die sich darum gekümmert hätten, um diese alten, autochthonen, roten Rebsorten. Und in diesem Wein, bei Attis, also Attis macht aus diesen roten Rebsorten auch nochmal reinsortige Weine.
Ja.
Das ist aber jetzt eine Cuvée aus den Rebsorten, die wahrscheinlich auch noch kaum jemand gehört hat, Sousson, nee. Espadero und Pedral.
Nee, nie gehört. Aber genau. Die haben sich um diese autochthonen Rebsorten gekümmert. Heißt das, sie haben sie einfach nur am Leben gehalten oder heißt das auch, sie haben dann tatsächlich irgendwie, weiß ich nicht, ein Viertel Hektar gehabt und daraus ein paar Flaschen gemacht jedes Jahr?
Die haben tatsächlich nach alten Weinbergen gesucht, mit roten Rebsorten und haben die dann eben gepachtet oder wie auch immer und geguckt, dass sie eben daraus wieder Weine machen.
Mhm.
Also man findet dort tatsächlich noch so ein bisschen dann im Hinterland oder so wirklich alte Flächen, 100 Jahre alte Weinberge, wo irgendwelche Leute noch leben, die im Zweifelsfall die aber gar nicht mehr bewirtschaften.
Ja.
Und wo man dann sagen kann, hör mal, ich würde deinen Weinberg eben wieder bewirtschaften, wenn du möchtest, und würde daraus halt gerne Wein machen und dann klappt das im Zweifelsfall eben. Ne?
Mhm.
Und so haben die das im Prinzip gemacht, mit diesen, vor allen Dingen mit diesen roten Rebsorten. Ja. Und das machen die jetzt im Prinzip in diesen ganzen Weinbaugebieten da in Galizien. Mhm. Also Brias Baixas, Ribeiro, Ribeira Sacra, das ist so Ribeira Sacra, also die Heiligen Ufer, das ist so ein Gebiet etwas mehr im Hinterland, wo eben, weiß nicht, an zwei Flüssen es früher Dutzende von Klöstern gab.
Mhm.
Valeoras vielleicht schon mal gehört. Und was auch wieder bekannt geworden ist eigentlich, was aber nicht mehr direkt dazugehört, das ist das Bierzo. Da ist die Rebsorte Mencia, also die rote Rebsorte Mencia, irgendwie so in den letzten 20 Jahren auch wieder bekannt geworden. Die war im Prinzip auch völlig weg vom Fenster. Also diese ganze Region war weg vom Fenster. Habe ich noch nie gehört,
aber das geht mir in Italien ja auch so. Also
ja,
kleines autochthones regionales. Kann das sein, einfach nur so als Gefühl, kann es sein, dass das Gebiet, aus dem wir gerade trinken, sowas Ähnliches wird wie der nächste, nicht Geheimtipp, aber das, was die Hipster sich in den Weinbars bestellen in unseren Großstädten?
Ja, so ein bisschen.
Ist das so, ne? So halt dieses, ja, ich trinke mal was, komm, lass uns mal was Besonderes trinken, was nicht jeder kennt. Wie nennt man das denn? Ja, so Angebergetränke halt.
Nee, ich glaube, da sind die noch nicht so.
Okay.
Ich glaube, dafür sind diese Rotweine aus Rias Baixas auch einfach zu wenig noch. Also es gibt so ein bisschen, gibt es so ein bisschen in den Nachbargebieten. Valdeoras, also Telmo Rodriguez zum Beispiel, der ist ja auch in vielen Gebieten unterwegs, der macht in Valdeoras, macht der hervorragende Weine, auch einiges an Rotweinen. Da ist es vielleicht schon ein bisschen eher so, ja. Also insgesamt vielleicht in Galizien kann man das vielleicht schon so ein bisschen sagen, ja. Dass das so ein bisschen so der neue heiße Scheiß ist, weil die Rotweine, so wie dieser hier,
heißer
die
Scheiß,
kommen halt so dann, dem aktuellen der aktuellen Suche auch nach frischen Rotweinen eben kommen die entgegen. Ne?
Gut, gucken wir mal. Ich finde auch wieder,
ich find halt, kaum was Frucht, ich halt hier total schön.
Kaum Frucht, vielleicht so ein bisschen so Sauerkirsch vielleicht oder so, rote Johannisbeere oder
ja,
so, aber
ja.
Aber das war's dann auch. Der Rest ist Erde. Also Erde, holzige Stöckchen.
Ja, genau.
Baumstamm. Umgefallener, am Verrotten seiender Baumstamm.
Ja, ne?
Auf dem irgendwie eine Kirsche liegt oder so. Nee, aber es ist keine Sauerkirsche. Nee. Das ist nicht
Kirsche. Vielleicht sogar noch so eine gerade reif gewordene Zwetschge oder so.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Und das ist ein bisschen was, finde ich, so von Schlehe. Also dieses,
Schlehe,
das hat ja auch wieder dieses sowas von holzig-erdigem, ne?
Ah, Schlehe habe ich nicht im Kopf.
Okay. Ich finde, es hat auch so ein bisschen was Fermentiertes, also wie so ein fermentierter Kardamom oder so ein ganz leichter, dunkler, würziger Ton, der da mit dabei ist.
Na, Tabak, ne? Ich finde ganz ordinär Tabak.
Genau, Tabak.
Chat sagt gerade, ich frage mich, wann die das gelesen haben. Ich meine, das hat eine krasse Frische und Säure, trotz Malon, trotz nur 12% Alkohol. Aus 2018, da war es verdammt warm. Da kennt sich jemand aus.
Ich weiß jetzt nicht genau, wie warm es in Rias Baixas war, ehrlich gesagt. Aber es ist ja, das ist ja auch wirklich sehr nah am Meer. Das ist, hat schon einen sehr starken atlantischen Einfluss, ne?
Ist das.
Und im Prinzip können die da schon so ein bisschen froh sein, wenn das Zeug überhaupt reif ist, glaube ich.
Okay.
Ja. Aber was schon sehr cool ist, ich meine, das ist ja auch kein teurer Wein. Und der hat jetzt einfach mal 5 Jahre auf dem Buckel. Ne? Also der ist jetzt mal 5 Jahre gereift. Ich finde, der ist jetzt auch genau richtig zu trinken. Der hat ja auch nicht das, was du sonst, was dir sonst nicht gefällt. Ich finde, der hat überhaupt nichts Pelziges mehr. Das ist, ja,
nee, gar nichts.
Der hat ein super schön eingebundenes Tannin, aber er hat, trotzdem eben eine sehr schöne Würze auch.
Ich finde ihn unglaublich lecker.
Ja, und man kann es halt auch einfach so wegtrinken. Ne? Das
also
ist so
mir hat lange kein Rotwein mehr so gut. Also, toll. Wirklich. Überhaupt nicht. Doch. Hat so ein bisschen eine. Ein bisschen was. Ja, die. Ein bisschen was Milchsaures hat er noch. Was ich nicht ganz so geil finde, ehrlich gesagt.
Okay.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch noch mal rausoxidiert so ein bisschen, wenn der noch einen Tag steht oder so.
Das kann sein.
Aber der, ja, schön. Ich habe immer noch nicht, das ist nicht Sauerkirsche. Das ist irgendwas anderes.
Ja, es ist auch was anderes, finde ich auch. Aber ich komme auch nicht genau drauf. Es sind keine Holunderbeeren. Ich finde, es sind ein Ticken Schlehe, aber es ist auch keine Granatapfel oder so, aber es ist halt schon eine säurebetonte dunkle Frucht.
Aber was zum Geier. Oh, Entschuldigung.
Gegen das Mikro geknallt.
Ja, genau. Alkohol gegen das Mikro geknallt. Essen gequatscht. Das ist nicht Sauerkirsche. Ja, Chat schreibt, Tannin ist total glatt. Glatt ist, ja, glatt.
Ja. Das ist es. Ist super. Aber es ist trotzdem noch da auch, ne? Also man merkt es noch, aber es ist halt glatt, ja. Ist fein geworden. Und es ist fein und trotzdem ist das ja wirklich, wie du sagst, auch ein erdiger, bodenständiger Wein. Ne? Also es ist ja wirklich ein richtig bodenständiger Wein und trotzdem hat er so eine gewisse Eleganz auch dabei. Und das mag ich eigentlich total gerne.
Sehr schön.
Wenn man das so beides irgendwie unter einen Hut bekommt.
Ja. Also mir ist ein bisschen zu viel Milchsäure.
Okay.
Ja, spannend, wie der wird jetzt noch in ein paar Tagen. Ich trinke ja, glücklicherweise trinke ich ja kaum noch Alkohol. Weil ich das nie mehr vertrage.
Ja.
Ich schlafe dann schlecht. Also ich habe zum ersten Mal, habe ich auch noch nicht. Ich hab Asthma. Mein Asthma ist zum ersten Mal jetzt so gut eingestellt, dass ich nachts nicht mehr wach werde, weil ich kurz mal Atemaussetzer habe oder schlecht Luft kriege oder sowas. Das führt dazu, dass ich jede Nacht so zwischen 8 und 9,5 Stunden wie ein Stein schlafe. Wie so ein Teenager, weißt du?
Ja.
Total krass. Okay. Und sobald ich irgendwie 2 Glas Wein getrunken habe, hört das auf. Dann schlafe ich wieder so schlecht wie früher und ich habe überhaupt keinen Bock mehr, Alkohol zu trinken. Außer auf Partys mir in den Arsch zuzuziehen. Das finde ich dann halt super.
Ja, gut.
Chat sagt, erinnert an den Pusta Libre. Stimmt. Ja.
Ja, 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 ja. Ja, ja.
Der Weil der Pusta, hat dieses Pusta Libre hat die Hälfte gekostet wahrscheinlich. Ne?
Der Pusta Libre? Der Xion ist doch auch nicht so teuer.
Ich weiß gar nicht,
was ist denn der nochmal?
Ich gucke gerade mal Pusta Libre, was der kostet. Pusta Libre. Wo ist er denn? Gibt's nicht.
15,90 kostet der Xion.
Und so, Pusta Libre 12, also 11,90.
Okay. Ja, okay. Ja, aber das kann ich gut nachvollziehen, weil er hat das Geschmeidige, er hat das Säuerliche, er hat eben auch das so dieses leicht Würzige dabei. Also so eine gewisse Transparenz, aber tatsächlich auch so eine leichte milchsaure Note auch mit dabei.
Wenn du den blind trinkst, brauchst du auf jeden Fall ein bisschen Zeit, um zu merken, dass es ein Rotwein ist.
Ja.
Das ist ganz witzig. Das ist echt ganz witzig. Ja. Gefällt mir. Fast schade, dass ich so wenig trinke, weil ich ich kann mir einfach keinen Wein mehr kaufen, weil ich habe immer noch so viel. Ich krieg das alles gar nicht mehr weggetrunken.
Ja. Ja, schön. Das ist, also ich kenne tatsächlich nur zwei Weingüter, die solche, solche Rotweine machen. Das ist zum einen eben Attis.
Ja.
Die eben tatsächlich auch noch diese roten Rebsorten Sortenreihen ausbauen, also Petral, Caino, Branchilau, Espadero, Sousson. Und
si, dann si.
Gibt's bei Weine am Limit, machen wir vielleicht auch nochmal irgendwann, gibt es eben Forjas del Salnés, die eben auch tatsächlich neben den Alvarinhos, das macht natürlich Attis auch, eben auch so eine ganze Reihe an roten Rebsorten mit im Programm haben. Und das Coole an diesen Weinen ist wirklich, dass die hervorragend reifen. Also ich habe die auch schon mit 10, 15 Jahren getrunken, Reife. Mhm. Und das hat immer noch hervorragend funktioniert. Das ist schon sehr beeindruckend, finde ich, für solche vergleichsweise
leichten,
ja eher einfachen Weine, die aber eben in ihrer Einfachheit trotzdem irgendwie auch eine Form von, ja, von Vielschichtigkeit trotzdem haben. Also es ist irgendwie sehr schön, finde ich.
Mhm.
Ja. Die sind überhaupt nicht anstrengend.
Null.
Ne? Aber sie sind halt eben auch überhaupt nicht, also sie sind überhaupt nicht verkopft, aber aber sie sind trotzdem irgendwie spannend. Also sie haben trotzdem eine Spannung einfach. Nee, sie sind spannend, besser gesagt. Spannung haben sie vielleicht auch, aber ja.
Stimmt, man muss ja auf seine Worte achten, wenn man über Wein redet.
Ja.
Chat fragt nochmal, welche Weine reifen gut? Da war jemand unaufmerksam.
Ja, tatsächlich diese roten Rias Baixas Weine, also die ich jetzt von Attis kenne, also ich hatte schon alte Kainos, Caino Tinto und Espaderos und Sousson, die irgendwie so 18 Jahre alt waren und von Forjas del Salnés, im anderen Weingut, das eben über diese, eben auch so rote Rias Baixas macht, da war das genauso bisher, also ja. Also gerade Espadero ist, glaube ich, eine ziemlich gute Sorte, die einfach noch mal ein paar Jahre in den Keller zu legen.
Oh.
Das kann man dann auch mal mit ein paar Flaschen machen. So teuer sind die Weine dann nicht.
Ja.
Finde ich. Ja.
Ja. Da sind wir am Ende. Kulinarik-Ecke ist schon bestückt. Man geht ja trotzdem nicht raus. Ich hatte zwei Restaurantbesuche dieses Jahr. Einmal hatte ich ja erzählt, Long March Canteen. Rappelvoll. Ja. Nichts passiert. Dann das weiß ich gar nicht, ob ich es schon erzählt habe. Kumpel und Keule hat zugemacht.
Ach nee.
Die Kumpel und Keule Speisewirtschaft, also die Metzgerei gibt's noch. Die haben ja auch den Laden vergrößert in der Markthalle. Aber die haben das Restaurant zugemacht. Das hat sich nicht mehr gelohnt. Die haben halt nicht genug Personal gefunden, um auch wirklich jeden Tag den Laden zu betreiben. Konnten irgendwie nur, hatten glaube ich immer nur noch 4 Tage auf in der Woche oder so.
Ja.
Und haben Ende Februar zugemacht. Und wir hatten tatsächlich, also weil wir hatten so gedacht, so, ja, sind beide geimpft, beide genesen, gehen wir mal wieder ins Restaurant. Und hatten uns halt für Mitte Februar, oder? Ja, so ungefähr, Anfang Mitte Februar einen Tisch da reserviert. Sind dann nochmal da essen gegangen, so ein letztes Essen bei Maître Philippe. Anglais gab's, herrliches Anglais. Ja, und da habe ich mir dann ja Covid eingefangen.
Ja.
Ja, also, und Katrin nicht. Und dafür hat Katrin sich auf der Party, wo wir vorletzte Woche waren, Covid eingefangen und ich nicht. Also es ja. ist alles so nervtötend.
Ja, ich hatte ja tatsächlich unter anderem von dir und einigen anderen netten Menschen ja zu meinem 50. letztes Jahr eben ein Wochenende in Kopenhagen geschenkt bekommen.
Boah, du Schwein, ich bin so neidisch.
Ja, dass wir tatsächlich jetzt dann vorletztes Wochenende eingelöst haben und ich habe dann Covid mit nach Hause gebracht, aber das Wochenende selber.
Hat sich gelohnt, aber war es wert? Das ist halt die Frage.
Ja, genau, das Wochenende selber war halt echt toll. Also ich meine, wir kommen jetzt auch ohne Kinder auch eher selten vor die Tür oder so. Und wir fahren ja auch gerne mit den Kindern, aber es ist halt auch mal so schön und wir haben es echt genossen. Also das war echt super. Das war es auf jeden Fall wert. Wir hatten irgendwie uns ein sehr schönes Hotel ausgesucht, mit einem sensationell guten Frühstück.
Sensationell
Arthur, Hotel Arthur. Ja, das war alles. Also ich meine, so
weiß wie man Arthur das.
Weiß Arthur, ja, Arthur weiß das. Arthur hat eine Tasse vom Hotel mit.
Ah, geil, super.
Ja. Sehr schön. Ja, weißt du, so ein Frühstück, alles aus der Region, im Prinzip alles Bio, ja. Sechs verschiedene Sauerteigbrote, ja. Die du dir abschneiden kannst und also eine Auswahl an eingelegtem Gemüse und solche Sachen zum Frühstück, was du halt echt selten irgendwo hast.
Ja.
Also es war halt, das war einfach gut. So.
Schön.
Und dann hatten wir so als Highlight für mich Kotbins Fiske Bar als Restaurant. Ist halt irgendwie so ein ziemlich cooler Laden. Für mich schon zu laut, ja. Zu eng, aber ganz cooles Essen und halt irgendwie echt auch eine schöne Weinkarte. Und ansonsten sind wir sehr viel mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren. Es war halt kalt und aber dann am Samstag weitgehend trocken und waren echt viel mit dem Fahrrad unterwegs. Also ich war schon 2-3 Mal in Kopenhagen, aber das kann man echt gut machen. Ich finde die Stadt total schön, weil sie so viel Geschichte erzählt, ja. Und man das überall irgendwo sehen kann. Ja? Also es ist, finde ich schon toll, und man kann halt ja von Hamburg einfach durchfahren. Ne? Setzt sich hier einen dänischen Zug im Hamburger Hauptbahnhof und kommt halt irgendwie 3,5 Stunden später in Kopenhagen an oder so.
Ja, super.
Das ist schon super.
Was ich ja total erschütternd fand, war, da gab es jetzt zuletzt so mehrere Artikel, unter anderem in der Financial Times, über die Arbeitsbedingungen in den Kopenhagener Restaurants.
Ja.
Das muss die totale Katastrophe sein.
Naja, ja.
Also die haben keinen Mindestlohn. Sie haben keinen Mindestlohn und genauso ist dann auch wohl die Ausbeutung da. Und niemand traut sich, das Maul aufzumachen, weil das so eine kleine Szene ist, dass wenn du das Maul aufmachst, du sowieso dir, weiß ich, einen Job als Busfahrer suchen kannst oder irgendwie sowas, aber nicht mehr in der Küche arbeiten wirst. Mhm. Das fand ich total, total erschütternd.
Ja, das kam ja jetzt durch die Äußerung vom Noma-Gründer, der seinen Laden ja schließen will in dieser Form, wie er es jetzt macht. Und da ist das ja auch so gewesen. Also ich meine, weißt du, die Leute haben sich darum gekloppt, irgendwie bei ihm mal zu arbeiten und haben es halt für lau gemacht.
Ja. Ja.
Und ja, also ich meine, das Gute daran ist, dass das gerade tatsächlich größere Kreise zieht und über dieses Thema endlich mal in größerem Maße geredet wird auch. Weil das ist natürlich,
aber
da liegt viel im Argen.
Die Restaurantbesucher interessiert das natürlich nicht, oder? Die Leute gehen halt immer weiter da essen wahrscheinlich.
Naja, ja. Doch auch, also ich finde schon, also es ist, Leute, also ich finde gerade in dieser Form von Restaurants, glaube ich, gibt's schon mehr Gäste, die zunehmend auch darauf achten und sich Gedanken darüber machen, nicht nur wo das Essen herkommt, sondern auch wie es zubereitet wird und ja, wie es den Leuten geht, die das zubereiten. Doch, also ich glaube, das hat lange gedauert, aber es fängt an. Ja. Aber schwieriges Thema, denke ich.
Ja, ja.
Weil, ich meine, so ein Restaurantbesuch ist ja sehr teuer, wenn du jetzt, keine Ahnung, in Berlin zu Tim Raue gehst oder wohin auch immer. Ja. Und trotzdem arbeiten die ja jetzt nicht so, die meisten nicht so, dass die sich jetzt 3 Porsche vor die Tür stellen können, sondern trotzdem ist es so aufwendig in der Küche häufig, dass es sich kaum rechnet, ja?
Ja, das rechnet sich sowieso nicht. Also ich meine, nicht umsonst, da haben dann so, ich weiß nicht, diese älteren Spitzenköche, Witzigmann und wie sie alle hießen, die letztendlich ihre Restaurants im Grunde nur betreiben konnten, weil sie einen Hotelbetrieb daneben hatten, der das komplett finanziert hat.
Ja, ja, sowas, ne? Ja, genau. Das funktioniert halt ganz gut im Zweifelsfall,
aber,
dass du solche Restaurants in Hotels hast und die Hotels das mitfinanzieren.
Oder was halt auch geht, wo ich, wen hatte ich, wie hieß der, den ich interviewt hatte, in Nürnberg war der, auch ein Sternekoch, der hat halt so sein Sterne-Ding mit, keine Ahnung, 30 Plätzen oder so. Direkt nebenan ist ein à la carte Restaurant für kleines Geld, wo du halt auch irgendwie deinen Kaiserschmarrn bekommst und sowas. Und die machen dann halt auch im Zweifelsfall eine Querfinanzierung oder eine Mischfinanzierung über den gesamten Betrieb und so. Aber das hast du ja auch, also wenn ich dann mal mit meinen Sterne-Leuten so Interviews gemacht habe, die sagen ja auch, naja, wenn wir irgendwie so 20% No-Show haben, dann haben wir reingebuttert, dann haben wir nichts verdient. Ne? Also das, ja. Ich, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, warum die das machen. Was soll der Scheiß?
Naja, es ist halt eine Kunstform auch.
Ja, es ist ein Event, ne? Aber dann soll's auch kosten wie ein Event. Also, aber dieses.
Ja, tut's ja auch dann.
Aber eben eigentlich. Nicht. Aber die sind ja trotzdem immer auf Kante genäht. Es ist immer alles auf Kante genäht. Und irgendwie, weiß ich nicht, dann sagt man einfach, okay, wir machen jetzt alles 50% teurer, weil es ist halt einfach angemessen, damit auch unsere Köche und unser Personal ordentlich verdient, bla bla bla. Dann geht ja, die Hälfte.
Macht ja Billy Wagner zum Beispiel mit Nobelheit und Schmutzig macht das ja so.
Okay.
Ja. Der ist ja einer, der ganz klar sagt, mein Personal braucht so und so viel Freizeit im Jahr oder in der Woche. Die brauchen so und so viel Geld und ich will die vernünftig bezahlen, ja.
Ja.
Ich will auch Flüchtlinge einstellen und ja. So, ja, und so weiter. Also der macht das ja sehr transparent eigentlich. Ja.
Und das finde ich halt super. Und dann geht man da halt auch entweder, dann geht man halt seltener hin, man geht aber gerne hin. Und ansonsten reicht doch auch so ein normales Fine Dining. Es muss doch nicht irgendwie dann so völlig überzogen sein. Klar ist das cool. Ja? Ist auch cool, irgendwie ein 500 PS Auto über die Autobahn zu knallen. Aber müssen?
Naja, das bleibt ihnen ja erstmal selber überlassen. Und dann bleibt es halt den Leuten überlassen, ja. die sowas mitmachen wollen. Also
stimmt
das
auch.
Das würde ich jetzt erstmal offen lassen. Also, ja, dass ja, du das jetzt nicht machen musst, das ist ja dein Bier.
Bin ich auch ganz
froh drum. Überhaupt, also dass es das gibt und dass es Leute gibt, die irgendwie ihr ganzes Leben sozusagen in die Küche stecken und in neue Ideen und so, das finde ich schon großartig, muss ich sagen.
Ja, und es ist letztendlich, ne? Du sagst, es ist eine Kunstform. Im Grunde sind das Künstler.
Genau,
guck dir die anderen so Künstler an. Ich meine, wenn du jetzt nicht gerade Neo Rauch bist, verdienst halt auch kein Geld mit deiner Kunst.
Ja,
stimmt schon. Man muss es halt vielleicht auch als Kunst verstehen und nicht als, ey, wir gehen mal teuer essen. Weil dann bleibt's auch, dann wirkt's auch nicht mehr, ne? Ich hatte, ja. Ich weiß nicht, ich war ein paar Mal ja im Nobelhart und Schmutzig und einmal relativ schnell nacheinander. Jetzt relativ schnell im Sinne von vielleicht 3 Monate oder irgendwie sowas. Und da war das auch schon nichts Besonderes mehr. Also es ist dann so, es war toll, aber es war halt nicht mehr so besonders, als würdest du diesen Theaterbesuch dir nur alle 2 Jahre mal gönnen, weil es wahnsinnig teuer ist. Und Naja, stimmt schon. Ist vielleicht wirklich eine Wahrnehmungsfrage, ja.
Ja, denke ich. Ja. Ich habe an meinem Geburtstag dann noch was ganz Bodenständiges gemacht. Da war ich ja den ersten Tag wieder freigetestet.
Ja.
Und ich habe die Familie mitgenommen ins Dim Sum Haus in Hamburg.
Oh.
Das ist, glaube ich, das älteste chinesische Restaurant in Hamburg. Die bekannt, wenn nicht sogar berühmt sind für ihre Pekingente. Und okay. Weil sie Dim Sum heißen, natürlich haben die auch sehr viel Dim Sum.
Ja.
Also diese vielen Varianten kleiner Teigtäschchen. Und das ist auch cool. Das ist echt.
Was, Dim Sum?
Schön. Ich habe überhaupt da. So. Also auch die Peking-Ente. Also wir haben sehr gut gegessen und ich konnte meine eigenen Wein mitbringen. Die haben jetzt keine tolle Weinkarte. Aber ich hatte halt gefragt, ob ich irgendwie eine Flasche und dann eben Korkgeld zahle. Das
Wie war viel
jetzt
haben die genommen?
Teuer. 20 Euro.
Okay.
Witzigerweise, ich bin halt mit einem Wein, den ich für 8 Euro gekauft habe, dahin und habe 20 Euro Korkgeld bezahlt. Aber
hättest du einen 8-Euro-Wein bei denen von der Karte gekauft, hättest du für den Wein wahrscheinlich 25 bezahlt und der wäre scheiße gewesen.
Ja, genau.
Von daher
wusste ich halt, der war gut und ich war mir ziemlich sicher, dass der super zur Peking-Ente passt und so war es dann auch.
Genau. Ich habe noch nie in meinem Leben Peking-Ente gegessen. Was ist das eigentlich?
Na, das ist halt eine Ente, die auf eine bestimmte Art und Weise sozusagen lackiert wird und dann eben in
Farbe
in die Röhre kommt. Und dazu gibt's eigentlich nur Lauch, eine Hoisin-Soße und eben so ganz dünne Teigfladen, wie du die auch in den Dim Sum hast, also ja. Reisteigfladen. Das ist schon alles eigentlich. Und dann nimmst du dir so einen Fladen, legst den in die Hand, tust dir ein bisschen von dem Fleisch drauf und von dem Lauch und ein bisschen Soße und faltest das und isst es. Und es ist sehr, sehr gut, wenn die Hoisin-Soße eben gut ist. Und das Coole ist beim Dim Sum-Haus tatsächlich, du kannst dir die halbfertig gegart nach Hause bestellen und kannst die zu Hause in den Ofen schieben. Und es ist eigentlich genauso gut tatsächlich, weil das haben wir ja schon gemacht in der Corona-Zeit.
Wow.
Also du kannst dir die da bestellen. Du kannst dir da auch Chassio, also Schweinebauch, gerösteten Schweinebauch bestellen und zu Hause nochmal in den Ofen schieben. Die verschicken das. Und das ist, lohnt sich. Also das finde ich ziemlich gut.
Ich muss mir wahrscheinlich nicht in Berlin sowas bestellen. Also sowas wird es in Berlin ja auch irgendwo
geben. Ja,
also klar. Hier wohnen ja viele Menschen.
Ja, eben.
Wo in Berlin, das ist auch jetzt der Aufruf an die Hörerschaft, falls ihr so lange noch zuhört, wo in Berlin will ich denn eine Pekingente essen gehen? Weil wahrscheinlich kriege ich es bei jedem dritten Chinesen, aber das muss halt auch irgendwie gut sein. Also was ist der Chinese, wo man Pekingente essen gehen will? Man merkt, ich habe wieder zu wenig gegessen. Ja? Und Daumen, rede ich komisch? Ja. Und wir beenden die Sendung und gehen nach Hause, wo wir ja schon sind. Ich jedenfalls, ich weiß nicht, du wahrscheinlich auch. Gut, haben wir schon einen Termin für die nächste
Sendung? Ja, wir haben einen Termin und ich kann auch schon sagen, ich habe es noch nicht angekündigt, aber ich kann auch sagen, was es in der nächsten Sendung gibt.
Das ist am 12. April 12. April 23, also am 12. April. Um 19:30 Uhr.
Und es wird Weine geben von Andreas Durst aus der Pfalz.
Sehr gut. Durst, immer gut. Ja,
der große Durst zum Beispiel. Ne?
Hat der einen Wein, der große Durst heißt?
Ja.
Ja, okay. Schön. Ich bin gespannt. Dann lasse ich mich volllaufen und feixe, mache Scherze mit Namen. Ausschließlich.
Jokes with Names. Zum Beispiel, genau.
Christoph Raffelt, vielen Dank.
Danke dir, Holger.
Und danke euch für die Aufmerksamkeit und natürlich danke Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, in einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann. Ich meine, auf der Straße sitzen kann. Und es ist alles schön und pittoresk und touristisch. Und das hat man sich eigentlich vorgestellt. Und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich. Der Mann ist so eingeführt. Er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn. Und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht, ab 140 Franc, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Franc pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied, es fehlen die 15%, die neben mir draufstehen. Aber sonst kosten Typ auch nicht mehr als 70, 80 Franc in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.